Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Wir laden ein zum Popkulturwochentalk. Mein Name ist Busat Yam und los ging's mit dem Werbespot von Vizepräsidentin Kamala Harris.
There are some people who think we should be a country of chaos, of fear, of hate. But us, we choose something different. We choose freedom.
Freedom!
We believe in the promise of America, and we're ready to fight for it. Because when we fight, we win. So join us. Go to KamalaHarris.com and let's get to work.
I'ma keep on running because the winner don't quit on themselves.
Und wir haben uns gefragt, wie hat der Wahlkampf aus den USA diesen popkulturellen Hoffnungsschub bekommen? Darüber sprach ich mit Dirk von Gehlen vom SZ-Institut, hat auch ein Buch über Memes geschrieben, sowie Blogger und Literaturkritiker Stefan Mesch. Und zur Einordnung haben wir dann nochmal aus einer ihrer Reden den Coconut-Ausschnitt gehört, der sozusagen der Auslöser dafür war, dass es in den sozialen Medien unheimlich viele Memes darüber gab.
My mother she would give us a hard time sometimes and she would say to us, I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree? You exist in the context of all in which you live and what came before you.
Ja, Dirk, was hat das ausgelöst und vor allem warum?
Das ist total toll. Das Original habe ich nämlich schon fast gar nicht mehr im Ohr, weil ich so viele Abwandlungen und Mashups davon in den letzten Tagen gehört habe. Das ist aus einer Rede, ich glaube aus dem Mai 2023 im Weißen Haus. Aus diesem Kontext wurde dieser Schnipsel inklusive dem Lachen rausgelöst. Und nach dem Rücktritt von Joe Biden ist das zu einer viralen Sensation, könnte man sagen, geworden. Also dieser Schnipsel hat sich gelöst, ist in neue Kontexte gesetzt worden und ist sozusagen zum ikonischen akustischen Ausdruck für Kamala Harris Kandidatur geworden, sodass Leute nur noch die beiden Emojis für eine Kokosnuss und eine Palme posten, um sich damit dieser Gruppe der Kamala-Fans zuzuordnen. Die hießen schon im Wahlkampf 2020 K-Hives, so ein bisschen wie die Hardcore-Fans von Taylor Swift, sich Swifties nennen. Und die haben beflügelt eine Meme-Flut von ganz vielen tollen Referenzen auf die potenzielle Präsidentschaftskandidatin.
Ja, also vor allem die Gen Z feiert ja Kamala Harris. TikTok ist voll von Fan-Videos und Memes. Du hast es gerade auch schon sehr schön eingeordnet. Außerdem haben sich auch Popstars sozusagen als Fan geoutet, beispielsweise Charlie XCX hat auf X geschrieben, sie sei Brad, also eine coole Göre, eine Referenz an ihr eigenes Album. Warum fühlt sich denn gerade die junge Generation von Harris angesprochen, Dirk?
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die wir hier deutlich sehen, nämlich dass Social Media sträflich vernachlässigt wurde in den letzten Monaten, vielleicht sogar in der gesamten Präsidentschaft von Biden, weil, und das ist die zweite Sache, einfach zwei sehr alte Männer miteinander um die Präsidentschaft gerungen haben und Menschen, die sich nicht ohnehin schon doll für Politik interessieren und vor allen Dingen jüngere Menschen, fühlten sich einfach nicht angesprochen. Das war nicht ihr Spiel. Und das, was gerade passiert ist in dieser Woche, ist, dass das Spiel Politik in die Welt der Gen Z oder der jüngeren Menschen in sozialen Medien gekommen ist und dass die nicht zur Abgrenzung gegen andere, sondern für eine gemeinsame Sache auf einmal anfangen, sich für Politik zu engagieren mit den Mitteln der digitalen Öffentlichkeit. Und das ist nicht nur im Sinne von Popkultur sehr beschwingend, wir haben gerade Beyoncé gehört ganz am Anfang, sondern es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, sich verändert hat mit den nachwachsenden Generationen. Und man sieht hier einfach den Riesenunterschied zwischen den beiden 80-jährigen Kandidaten und einer jüngeren schwarzen Frau, die für viele Menschen in den sozialen Netzwerken für Hoffnung steht.
Stefan, wie nimmst du diesen Moment wahr? Bis zu den Wahlen im November ist ja doch noch ein bisschen Zeit.
Ja, ich bin total überrascht, weil die Leute, denen ich so gefolgt habe, die ganzen Amerikaner, ich bin vor allem auf Instagram und auch so ein bisschen auf Twitter, aber nur heimlich und ohne halt irgendwie noch Engagement zu geben, haben mir die ganze Zeit nur gesagt, oh, Kamala is a cop. Also das ist irgendwie eine sehr rechte Law and Order Frau mit ihren Immigrationsthemen und so weiter. Das ist niemand, den die eigentlich unterstützt hätten. Und jetzt ist es aber so, dass es halt wirklich, ich bin Serienkritiker auch und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie, man würde diese Frau nicht anhypen, wenn die irgendwie eine Nebenrolle hätte. Aber die Idee, dass die eine Hauptrolle hat und dass die halt da neuen Schwung reinbringt und dass sie halt doch irgendwie, ja, auf jeden Fall progressiver ist. Also keine Ahnung, ich habe auch Angela Merkel nie gewählt. Aber natürlich ist es viel besser, halt irgendwie Angela Merkel zu haben als Donald Trump. Und so ähnlich ist Kamala für mich oder in meiner Blase halt so diese, ja, sie ist eine pragmatische Realpolitikerin, aber natürlich fühlt man sich tausendmal mehr verstanden, repräsentiert und so als vorher mit Biden.
Wobei ich finde, wenn ich da kurz ergänzen darf, dass der erste Teil war ja bei Biden auch schon das, wohinter sich dann alle versammelt hatten, popkulturell, dass man sagt, ja, immerhin nicht Trump. Und ich habe jetzt diese Woche ein bisschen gespürt, das finde ich eine super Metapher, wie eine Nebenrolle in sozusagen in ihrer Vielschichtigkeit zur Hauptrolle wird. Weil das stimmt ja, dass dieses Cop- und Verfolgungsstaatstragende Staatsanwältinnen-Perspektive da ist. Aber sie hat die umgedeutet, also in diese Sequenz, dass sie quasi der Gegenpart zu dem verurteilten Donald Trump ist. Dadurch bekommt es einen neuen Dreh, finde ich.
Ja, und man muss ja schon dazu sagen, sie ist sehr kompetent. Sie ist die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewesen, später die erste Justizministerin in ihrer Heimat Kalifornien. Also sie hat ja tatsächlich auch was vorzuweisen. Aber wie schnell, was meint ihr, kann dieser Hype kippen? Denn sie steht ja inhaltlich jetzt für Chancengleichheit, das Recht auf Abtreibung. Es geht auch um die Einschränkung von Waffen. Und auch der Spot, den wir eben gehört haben, der repräsentiert ja vor allem queere oder BPOC-People. Das ist ja doch auch sehr, könnte man kritisieren, vorsichtig, gewagt oder auch zu woke. Also verwehrt sie dadurch nicht auch vielleicht bildungsfernen, konservativen, weißen Menschen den Zugang zu ihr? Was meint ihr?
Ich bin kein Amerikaner, aber was mich so abgeholt hat oder wo ich wirklich dachte, alles klar, ich bin an Bord, ist, als sie diese Rede gehalten hat und gesagt hat, we're not going back. Und das stimmt. Also ich meine, wir wollen ja progressiv sein. Und da hoffe ich einfach, dass auch ganz viele von den ländlichen Leuten und von den konservativen Leuten uns so trotzdem sagen, nee, klar, zurück können wir ja wirklich auf keinen Fall. Also ich finde, we're not going back ist eine Plattform, wo ich auch hoffe, dass so, keine Ahnung, ländliche Leute oder ängstliche Leute sagen, nee, das macht schon Sinn.
Dirk, was meinst du?
Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, dass wir gerade wirklich so einen kleinen Hype erleben, also dass so Memes auch nur in einem Moment funktionieren. In zwei Wochen würde man, wenn man dann noch mal über Coconut Tree redet, irgendwie als irgendwie neben der Zeit wahrgenommen. Also der Moment, man könnte vielleicht mit Walter Benjamin sogar von der Aura dieses Memes sprechen, diese Aura ist nur jetzt gerade gegeben. Wahrscheinlich klingt das jetzt sogar zum Wochenende hin ab. Und das wird sich ein bisschen sozusagen ausglühen. Das wird nicht halten bis zur Wahl. Mhm. Was aber halten wird, und das ist der zweite Gedanke, ist diese nach vorne gerichtete Perspektive, die nicht sagt, Make America Great Again, was ja ausschließlich rückwärtsgewandt ist, sondern, was Stefan gerade schon gesagt hat, wir gehen eben nicht zurück, sondern wir reden über Hoffnung, über Zuversicht, über Perspektive nach vorne. Also die Perspektive, die junge Menschen, egal welcher politischen Ausrichtung, in Social Media ja ausdrücken. Und das adressiert sie gerade, glaube ich, sehr gut, indem sie es nicht aktiv tut, sondern diese Welle mitsurft, die gerade passiert. Das muss man, glaube ich, schon noch unterstreichen, dass sie sich das nicht ausgedacht hat, sondern dass hier sehr gute, feinfühlige WahlkampfmanagerInnen im Social Web aktiv sind und das nach vorne bringen.
Ja, zumal sie ja selbst erst seit ein paar Stunden auf TikTok ist. Ja. Und genau, du hast es gerade gesagt, ihr Team und sie surfen sozusagen auf diesem Zauber der Popkulturwelle. Wenn wir nochmal zurückschauen oder beziehungsweise aktuell haben ja auch Barack und Michelle Obama Kamala endorsed, also sozusagen befürwortet, dass sie auf jeden Fall als Präsidentin kandidieren sollen. Wir hören mal rein.
Kamala!
Hello. Hi.
Hey there.
Aw, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both.
This is going to be historic.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office.
Oh my goodness.
Ja, also es ist wahrscheinlich dann doch ein gestelltes Telefonat. Ja, aber vielleicht gerne als Reaktion darauf, wie sozusagen diese Welle weitergetragen wird und aber auch nochmal die Rückschau. Wie war das damals bei Obama?
Ich fange vielleicht kurz an, Stefan, als einen Gedanken und du kannst ja dann ergänzen oder gern widersprechen. Es ist faszinierend, du hast gerade selber gesagt, diese Inszenierung, die uns aber trotzdem abholt. Also wir wissen alle, während wir es hören, dass die da sicher nicht das erste Mal miteinander telefoniert haben und zufällig sich dabei dann filmen und das aufnehmen lassen. Und trotzdem suggeriert es so einen Backstage-Blick, dass wir sozusagen dabei sind, wie die Obamas zusammen irgendwo anrufen. Nebenbei wäre man für einen anderen Talk ein Thema, Ehepaare, die zusammen irgendwo anrufen, finde ich ja irgendwie beängstigend. Weiß man nicht, ob man mit denen telefonieren will. So. Aber egal, die endorsen sie jetzt und das haben sie ja schon sehr geschickt gemacht, dass sie das sozusagen immer weiterziehen. Und in meiner For You-Page, Social Media Blase, ist gerade die Frage, wann und wie endorsed Taylor Swift Kamalas Kandidatur, Kamala Harris Kandidatur. Und das zeigt, wie bedeutsam Popkultur auf einmal wieder geworden ist in diesem Jahr Ödland von Kulturwahlkampf, den wir vorher erlebt haben, dass jetzt die Frage, ob eine große, vielleicht die bekannteste Popkultursängerin Taylor Swift vor ihren Münchner Konzerten oder während ihrer Münchner Konzerten jetzt in den US-Wahlkampf eingreift. Irgendwann wird sie eingreifen und das spielt schon wieder eine Rolle und das zeigt, wie kulturell offen dieser Wahlkampf geworden ist, finde ich.
Was meinst du, Stefan? Kamala steht für Hoffnung, Trump ja doch für Hass, Lügen, ist hemmungslos. Wird das vielleicht am Ende doch wieder mehr verfangen? Oder was könnten die Republikaner überhaupt machen? Worauf könnten sich jetzt die Trumpisten einschießen, wenn es um eine neue Strategie gegen Kamala Harris geht?
Die gewinnen online. Es tut mir so leid. Ich weiß, wie zynisch ich klinge, aber ich sehe es ja überall, egal was man postet. Es wird immer mehr Zuwachs für die rechten Themen geben. Also wenn wir auf so Politik gucken als Social Media Game, auch in Deutschland gewinnt ja immer die AfD so rein zahlenmäßig, also bei so Online-Sachen. Das heißt, wir können nicht sowas sagen wie, oh, hier ist Online-Schwung, es wird schon alles gut. Das Gefühl habe ich gar nicht. Aber ich finde auch, oder was mir so gerade diese Woche so Spaß gemacht hat, ist, ich persönlich würde sehr sparsam irgendwelche Kamala-Sachen teilen, weil wir ja immer noch so den Anspruch haben, nee, wir sind Journalisten oder es geht um Integrität und wir wollen keine Fake News spreaden und so. Das heißt, ich setze meine Likes da sehr, sehr sparsam, während so die rechte Welt oder Trolle oder so ja sehr bom, bom, bom alles zubomben. Und was diese Woche aber passiert ist und was ich auf jeden Fall halt witzig und böse und neu fand, ist, dass dieser schreckliche Vizepräsident J.D. Vance, der hat ja dieses Buch geschrieben, Hillbilly Elegy, und jemand hat einfach gelogen und hat gesagt, naja, da gibt's ja diese Stelle in dem Buch, wo er sagt, er hat Sex gehabt mit einer Sofaritze, hat dann einen Handschuh reingesteckt und dann seinen Penis und hat halt dann mit diesem Sofa masturbiert. Und es stimmt einfach nicht und alle wissen auch, dass es nicht stimmt, aber mein Netz ist seit gestern voll von halt praktisch integren Journalismusleuten, die sagen, nee, es ist wichtig, dass wir gegen Fake News sind, und die jetzt trotzdem sagen, nee, wir könnten das ja gewinnen, Rechte, das geht schon, wir würden halt nur halt die ganze Zeit solche Sachen machen und das machen wir nicht. Und jetzt aber gestern und heute haben sie es mal demonstrativ gemacht und es war auf jeden Fall sehr witzig, weil halt so große Zeitungen und so solche Faktenchecks machen müssen und zu sagen, nein, dieser Mann hat nie mit einem Sofa masturbiert und alle sagen es halt trotzdem die ganze Zeit.
Awkward. Ja, Dirk, vielleicht auch nochmal abschließend deine Meinung. Man muss das vielleicht auch nochmal mit einordnen. Ihr Vater ist ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler, stammt aus Jamaika. Ihre Mutter eine Krebsforscherin, Bürgerrechtlerin aus Indien. Kann eine POC-Frau Präsidentin der USA werden?
Ja, das ist ja das Versprechen, das die USA uns irgendwann mal gegeben haben, ne? Das in ihrer Erzählung, dass das immer irgendwann, also das vom Tellerwäscher und so weiter. Also diese Aufstiegsgeschichte ist wahrscheinlich das Faszinierende, was wir von hier aus auch nur so halb verstehen, dass man Sachen einfach wie so einen Schalter umlegt und dann sagt, ja und jetzt alles neu, diese Yes We Can Rhetorik von Obama auch. Ich finde interessant, und das würde ich ergänzen zu dem, was Stefan gerade gesagt hat, was ich hier erkenne, ist, dass jemand versucht, eine nach vorne gerichtete Geschichte digital mitzuerzählen. Also eine von Zuversicht, von Hoffnung, von es lohnt sich, für etwas einzustehen. Und nicht, wir holen uns was zurück. Nicht diese Nostalgie-Erzählung, die wir in Europa von den rechten Rändern sehen, die wir bei Trump sehen. Und das Tolle ist, dass Kamala Harris, die niemand als die perfekte Lösung auf dem Schirm hatte, sondern die jetzt einfach durch diese Konstellation in die Position gekommen ist, die uns jetzt vielleicht zeigt, dass es die perfekte Lösung nicht gibt, sondern dass Zuversicht und Hoffnung immer ein bisschen komisch wirkt oder unpassend. Und ich würde mit ein bisschen Pathos sagen, vielleicht ist diese Woche anders für Hoffnung als politische Triebfeder in popkulturellen Zusammenhängen.
Und Stefan Misch, Blogger und Literaturkritiker, du hast uns ein, wie ich finde, auch sehr interessantes Thema mitgebracht. Es geht um ein Influencer-Paar, Ina und Vanessa, im Netz bekannt als Couple on Tour. Sie sind verheiratet, erwarten ihr erstes Kind. Da erleidet Ina plötzlich einen schweren Schlaganfall. Das war vor 2 Jahren. Und während Vanessa 2 Tage später die Tochter Olivia auf die Welt bringt, liegt Ina im Koma. Wir haben auch noch einen kleinen Ausschnitt von den beiden.
Also ich lag ja im Koma, also ich bin auch froh, dass ich es nicht so richtig wusste. Und ich habe alles viel später dann also alles sozusagen verstanden.
Ja, also ich war ja dabei, als es passiert ist. Und ich war ja hochschwanger, ich hatte so eine Kugel und ich wusste, dass das Kind bald auf die Welt kommt in einer Woche. Und wenn dann deine Frau auf dem Boden liegt und sich nicht bewegen kann und du nicht mehr mit ihr reden kannst, dann denkst du schon, dass es jetzt nicht ein Husten ist, ne? Sondern dass das halt was ist, wo man vielleicht sich nicht mehr sieht am nächsten Tag.
Ja, Stefan, vielleicht erstmal zum Hintergrund. Wie bist du auf das Thema gekommen?
Ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich losweine. Es war so schrecklich. Das war vor 2 Jahren, da hat die Lesart von Deutschlandfunk gefragt, ob ich InfluencerInnen-Bücher finden möchte. Und dann habe ich halt so 2 sehr sweete Bücher von den beiden gefunden. Love on Tour und Together on Tour, wo sie im ersten Buch erzählen, wie sie zusammengekommen sind und sich geoutet haben und so. Also sie waren zusammen in der Schule und haben dann aber später erst verstanden, dass sie beide queer sind. Und dann, wie sie geheiratet haben und wie sie sich halt für ein Kind entschieden haben. Und direkt in dieser Woche, als ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, kam dann die Meldung, dass Ina halt mit einem Schlaganfall im Krankenhaus liegt. Und es hat mir so leid getan. Und dann war ich jetzt halt total überrascht, dass es 2 Jahre später, wo ja wirklich krasse Dinge passiert sind mit Reha, mit einem jungen Kind und so, einfach ein drittes Buch gibt. Und ich war schon bei den ersten beiden sehr gehypt und habe so gesagt, oh ja, jeder, der 12 ist, sollte das in seiner Schulbibliothek ausleihen können, weil es einfach sehr positive, einfache, schwungvolle Erklärbücher über Queerness sind. Und jetzt gibt es halt ein sehr krasses, intimes Buch zum Thema Schlaganfall, wo ich jetzt auch noch nicht lange drüber nachgedacht habe oder so viel wusste, wo ich wirklich sage, nee, nicht nur in die Schulbibliotheken, sondern alle sollten das lesen. Also ich bin wirklich sehr gehypt.
Ja, also Sie haben jetzt am Montag Ihr Buch veröffentlicht, Hope on Tour. Darin verarbeiten Sie diesen schweren Schlaganfall. Wie gehen Sie denn mit der Thematik um?
Es ist ein Erklärbuch, also zum Beispiel die Ärztin, die behandelt hat, schreibt kurze Absätze, es gibt so Statistiken, es wird erklärt, diese FAST-Technik, also worauf man achten soll. Also es ist wirklich einfach, ich merke, dass das Leute sind, die die ganze Zeit im Internet Kommentare beantworten oder so mit Fans interagieren und an die, glaube ich, auch jede Frage in jedem Tonfall rangetragen wird und deshalb können die aber auch jeden abholen. Also es ist eine ganz einfache Sprache und sie erklären einfach wirklich alles. Also auch wirklich sehr, sehr, sehr dunkle oder traumatische Sachen. Vanessa sagt, sie fährt irgendwann nicht mehr Auto, weil sie so Angst hat, dass sie halt Depressionen hat und suizidal ist, dass sie vielleicht einfach im Affekt mit dem Auto wogegen fährt und so. Und das sind schon, das ist ein krasser Kontrast halt, so einen Instagram-Account zu sehen, der sehr rosa und gepflegt ist. Sie sind jetzt 28 und das sind wirklich sehr, also privat würde ich denen, glaube ich, gar nicht folgen, weil ich denke, oh Gott, ihr seid so durchorganisiert und ihr seid so ordentlich. Ihr würdet Zustände kriegen, wenn ihr seht, wie ich wohne oder wie ich esse oder so. Also es ist, ich bin so ein Chaoten. Das sind so super straighter, organisierte Menschen. Und dann ist es aber natürlich umso interessanter, von solchen Leuten, die halt wirklich immer sagen, ich habe mein Fitnessprogramm und ich hatte Pläne, wie mein Leben mit 30 aussehen soll und so, wie da alles wegbricht und wie sie dann sagen, nee, zusammen schaffen wir das und wie sie das halt in ganz einfacher Sprache so erklären, dass wirklich jede Person mitkommt.
Dirk, du arbeitest beim SZ-Institut. Dass junge Paare oder Menschen über Pflegebedürftigkeit in sozialen Medien sprechen, ist das für dich neu oder meinst du, dass es durch Long-Covid ohnehin ein neues Bewusstsein gibt?
Ich glaube, es gibt eine neue Art von Beziehung durch die Influencer. Also ich bin mit denen ja nicht verwandt, aber es fühlt sich so an, als wären sie in meinem sozialen Kreis. Und es passiert dann was, was man sozusagen aus familiären Kontexten kennt, dass man da mit Krankheiten konfrontiert ist und die sind sozusagen, ich bin nicht selber krank, aber ich leide damit oder ich fühle damit. Und was Stefan da gerade beschreibt, finde ich, ist genau so ein Fall davon, wo wir feststellen, dass wir eine neue Form von sozialer Beziehung haben, nämlich wir folgen jemanden und haben Einblick in dessen oder deren Privatleben und dadurch eine ganz andere Perspektive.
Mhm. Stefan, da interessiert mich vor allem auch nochmal dein Blick auf Vanessas Perspektive, denn da sie nicht pflegebedürftig ist, trägt sie ja erstmal die Verantwortung und das Ganze hat dann für mich auch wieder eine politische Dimension, denn die meisten Menschen in Deutschland, ob jung oder älter, pflegen ja ihre Angehörigen, was ja auch eine unfassbare Belastung ist. Wie geht sie damit um?
Ja. Ich finde sie, also insgesamt finde ich das Buch sehr, also sie sagt auch solche Sachen wie, nee, wir können einfach nicht in jedes beliebige Pflegeheim, weil wir immer Angst vor der Krankenkasse und so, also all diese Sachen kommen. Privat lese ich eigentlich lieber Bücher von behinderten Leuten, weil ich das Gefühl habe, dass so Bücher über Pflegende oder vor allem auch Bücher über Eltern mit so behinderten Kindern oder so, dass die oft dann so salbungsvoll sind. Also ich hatte, glaube ich, gar kein Buch gelesen von jetzt einer pflegenden Person, weil ich da immer Angst hätte, dass ich halt die ganze Zeit denke, nee, was ist eigentlich mit der behinderten Person? Darf die jetzt auch mal sprechen? Aber dadurch, dass ich beide halt schon kenne und dass es wirklich zusammenschreiben, ist es eine wunderbare Doppelperspektive. Und wir stellen, glaube ich, also die meisten Behinderungen werden ja im Laufe des Lebens erworben. Leute sagen über Corona, es ist so ein Mass-Disabling-Event. Also es werden einfach immer mehr Leute behindert sein. Pflegesysteme werden zusammenbrechen. Das ist was, vor dem wir alle Angst haben. Und das halt jetzt nicht, also ja, ich finde es wichtig, dass es irgendwie im neuen Deutschland einen wütenden Artikel voller Statistiken gibt und so oder halt Aktivismus. Und persönlich finde ich es immer wichtiger halt, wenn Leute, die sich ganz lange mit ihrer Rolle als behinderte Person auseinandergesetzt haben, mir nochmal Ableismus erklären, was ich finde Ina jetzt noch nicht so gut macht, weil die mehr so sagt, oh, ich streng mich an, ich werde die Allerbeste, nee, ich werde die Allerbeste sein, aber das ist halt noch, also ja, die war jetzt einfach halt, glaube ich, 2 Jahre beschäftigt zu kämpfen. So, das ist jetzt kein super Ableismus-Erklärbuch, aber diese Mischung oder diese Kombination war für mich super wertvoll, weil ich hier halt nie das Gefühl hatte, oh, hier ist irgendeine nicht behinderte Person, die sich da eine Plattform schafft oder die ihre eigene Geschichte in die Mitte stellt.
Mhm, aber das auch nochmal die Frage nach dem Narrativ. Also wie spricht Ina denn über ihre Lähmung?
Sie sagen so, beide, so was sie gelernt haben, ist einfach, mach es heute oder verschieb es nicht auf später. Und das finde ich schon sehr, sehr wertvoll. Und ich finde, Ina ist halt ja halt sehr organisiert und so und möchte halt auch für ihre Tochter so viel tun wie möglich. Dann ist es bei Schlaganfällen wichtig, halt immer weiter das Gehirn aktiv zu halten, damit sich Sachen vielleicht nochmal zurückbilden oder verbessern. Aber ja, mir ist es so ein bisschen, das ist auch gemein, sowas über eine behinderte Person zu sagen, aber mir ist es so ein bisschen zu neoliberal im Sinne von, ja, ich gebe mir halt wirklich Mühe und ich mache diese ganzen Therapien und ich tue, was ich kann und dann sagt noch irgendwie die Mutter von Vanessa, ja, auch meine Tochter ist so stark. Also die Idee in diesem Buch ist, dass halt alle einander die ganze Zeit versichern, wie stark sie sind und das sind sie auch. Also natürlich habe ich einen Mordsrespekt, aber ich denke so, ihr müsst nicht stark sein. Man muss nicht erst stark sein, um lebenswert zu sein oder um Unterstützung zu verdienen, aber das sagen mir halt eher so die smarten Bücher von Leuten, die sich halt seit Jahren mit Ableismus auseinandersetzen. Dafür ist das Buch halt ein bisschen zu sehr Innenperspektive.
Vielleicht ist ein schneller Gedanke dazu noch, das Teil von dieser Social-Media-Kultur, die ja darauf setzt, dass ich mich als zuschauende Person identifizieren kann. Und das macht es halt leichter, wenn ich mich mit jemandem, also es fällt jetzt unabhängig von dem Fall, den wir gerade besprechen, leichter, sich mit dieser Erzählung von Stärke oder von Anstrengung und dem, was du neoliberale Verbesserungsnarrativ nennst, es fällt vielleicht leichter, sich damit zu identifizieren. Ich spoiler nicht, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf.
Ja, also ich finde es auch allgemein nochmal wichtig, die Frage zu stellen, wie interessant oder wie unwichtig ist es eigentlich, InfluencerInnen allgemein zu folgen. Das ist natürlich auch wieder ein sehr attraktives Paar. Es geht bei den beiden ja auch um das Thema Intersektionalität und das macht natürlich auch wieder dann so ein Spektrum auf, wenn man vielleicht nicht nur in seiner eigenen Bubble ist, sondern sich in andere bewegt, dann hat man eine vielfältigere Perspektive. Aber wie steht ihr per se zu dem Phänomen Influencer?
Mir geht es so, dass ich wirklich immer denke, ich muss nicht gucken, ob ich eine Person wirklich liebe oder ganz toll finde und ihr dann erst wirklich folgen, sondern ich weiß einfach, also ich sollte ein paar queeren Leuten folgen, ich sollte ein paar behinderten Leuten folgen, ich sollte ganz vielen POCs folgen und so weiter. Und wenn da eine Person für mich nicht mehr klappt Oder so weiß ich einfach, es gibt auch noch 10 andere. Also neulich war so ein Schwuler unter uns da, den ich immer total mochte, auf einer Gala von der Bild-Zeitung. Und ich war so, es reicht, du gehst zur Bild-Zeitung, nee, entfolgt. Aber ich weiß einfach, gut, dann folge ich jetzt halt mehr dem schwulen Lindenstraßenstar, der das vielleicht nicht macht. So, und so finde ich halt, also würde ich jedem sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt da nicht die richtigen Leute oder ich, oder man verliert sich ja dann auch irgendwie nach 2, 3 Jahren, dass man denkt, nee, es passt doch nicht mehr, diese Person. Ich sehe mich da nicht, ich will da nicht mitgehen, ich will das nicht mehr liken oder so. Ich glaube nicht, dass es irgendwie wie Tinder ist, wo man so das perfekte Match für sich finden muss, sondern man sollte einfach halt durchgucken und so sagen, das Wichtige ist die Vielfalt. Mhm. Und da lerne ich unglaublich viel.
Dirk, ergänzend dazu noch?
Ich glaube, dass es einfach eine neue Form von Orientierung ist, dass man nicht mehr sozusagen der einen großen Autorität zu einem Themenkomplex folgt oder dem einen Star, sondern dass es so, und je kleiner die Influencer werden, sozusagen nischiger wird und damit interessanter, da so reinzugucken und das in Überschneidung zu einer ganz anderen Nische wiederum zu lesen. Also Vielfalt wäre auch meine Antwort.
Und es geht um Shireen David und ihr neues Lied ist heute veröffentlicht worden. Bauch, Beine, Po und klingt so.
Eis, Matcha, Latte, zu spät beim Pilates. Bisschen links, bisschen rechts. Ich trag heute was Scharfes. Ich steige in den Rangy mit Carmen, Tina und Angie. Zum Frühstück ein Champagne bei Bo. Take the Nati. Auf und ab in laufendem Takt mit den Waffen einer Frau.
Man hat so einen kleinen Eindruck bekommen, denke ich. Das ist die Richtung. Ich habe den Song das erste Mal heute in Vorbereitung auf meine Sendung gehört. Dirk, wie ist es dir ergangen?
Ich habe ihn in den letzten 7 Tagen als Schnipsel, genau diesen Einstieg, den wir jetzt auch gerade gehört haben, immer wieder in Social Media gehört. Und zwar in so TikTok- und Insta-Reel-Sequenzen, die selber sich darüber ironisiert lustig gemacht haben. Mhm. Also die das nicht 1:1 genommen haben, sondern, und so lese oder höre ich den Song auch, darin eine ironische Distanzierung zu meinem eigenen Sportbild interpretiert haben.
Ah, also im Netz gibt es sozusagen jetzt die Metaebene. Die Reaktion darauf ist, dass das ja eigentlich man auch ironisch lesen könnte. Oder wie verläuft der Diskurs
so,
über die Frage nach Selbstwahrnehmung?
So habe ich den gehört. Und als er dann heute rauskam und man ihn dann ganz anhören konnte, bin ich mir nicht sicher, ob er vielleicht sogar auch so gemeint ist. Also wir leben ja in einer Ära, die nicht so ganz eindeutig ist. Und diese Ironisierung oder das sich selbst ironisieren bestimmter besonderer Tätigkeiten, Rituale, sich sozusagen von außen zu betrachten und zu sagen, ach, das ist mal wieder mein Sport-Ich sozusagen. Das erkennt man hier schon sehr deutlich, dass sie sich selber über einen Lebensstil ironisch lustig macht oder ihn, sagen wir mal so, von außen betrachtet, den sie selber auch ausübt und den die Zuhörenden sicher auch ausüben. So. Und diese Dimension, finde ich, ist hier popkulturell wahnsinnig gut offengelegt, dass etwas so sein kann und man es gleichzeitig ironisieren kann.
Hm, dem würde ich ja gerne gleich widersprechen wollen, aber ich möchte erstmal deine Meinung hören, Stefan. Wie interpretierst du diesen Song? Ist das jetzt Satire, Ironie oder hat das vielleicht sogar eine tiefere Bedeutung, wenn sie singt, du willst ein Body, dann musst du pushen?
Nee, ich glaube schon, dass solche Songs halt wie so Sticker sind, die man halt überall hinkleben kann und dann kann jeder selbst entscheiden, ob das Sticker halt ironisch gemeint ist oder zu tief ernst, aber es gibt so, also ich höre nicht gern deutschsprachige Musik und ich glaube, ein gutes Beispiel dafür ist dieser erste Song, manchmal, aber nur manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern, der ja gar nicht irgendwie böse gemeint wird, weil sofort gesagt wird, nee, das war ironisch, natürlich sollte man keine Frauen hauen und so weiter, aber dieser Song ist seit 30 Jahren in meinem Kopf und weil dieses Wort Haue, das sonst nirgendwo vorkommt, halt da drin steckt, ist jedes Mal, wenn jemand Haue sagt, denke ich an den Song und das finde ich so schrecklich, also dass diese Sachen ja trotzdem irgendwie in dir abgespeichert werden. Das heißt, jedes Wort aus diesem Shireen David Song, wenn ich den 3-mal zu oft höre, ist die nächsten 30 Jahre in mir drin. Und dann ist es auch egal, ob es halt ironisch gemeint ist oder nicht. Also ich glaube auch, es gibt so einen, mein Lieblingskulturwissenschaftler, John Fiske heißt, der hat in den 80ern solche Bücher geschrieben darüber, dass heute nur noch Sachen erfolgreich werden, so als populäre Texte. wenn sie auf beide Arten lesbar sind. Also ist Madonna irgendwie sehr, sehr sexpositiv oder dann doch irgendwie so slut-shamey, sexnegativ und so. Und die Antwort ist dann immer beides und deshalb ist sie so erfolgreich. Und das glaube ich schon, also klar, love her or hate her, ist es auf jeden Fall irgendwie interessant, drüber zu reden und sich dann nochmal ironisch zu drehen und sozusagen, nee, so richtig cool finde ich die doch nicht. Oder doch, das ist ja gerade das Coole daran, dass es dann und so weiter. Also wir können das ewig spielen, es macht auch voll Spaß, aber ich will diesen Song bitte keine dreimal in meinem Leben hören. Ich ertrage das nicht, weil sonst geht er nicht mehr weg.
Das Thema Ironie, ist das auch so eine Frage unseres Zeitgeists? Also, dass sich vielleicht aber auch nur die junge Generation vor allem ironisch zu einem verhalten muss? Und ich frage mich auch, ist das gesund? Also immer das Gegenteil dessen zu sagen, was man meint, das hat für mich auch tatsächlich so eine Form des Versteckens. Und deshalb da vielleicht auch noch ergänzend, wenn so eine erfolgreiche und vor allem auch attraktive Frau, die ja doch die eine oder andere Schönheits-OP gehabt hat, das Ganze als Ironie oder Satire zu verkaufen versucht, dann finde ich das vorsichtig gesagt auch schwierig, weil ich mich frage, ja, warum steht sie nicht einfach dazu? Also das ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, die da in ihrem Körper, die sie in ihren Körper reingesteckt hat. Das wäre doch auch ein feministischer Gedanke, wenn man einfach betont, wie hart es ist, so auszusehen.
Ja, also ich bin jetzt in der komischen Situation, dass ich Shirin David im Deutschlandfunk Kultur verteidige. Da weiß ich gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich würde jetzt zumindest das, was du sagst, würde ich aus ihrer Perspektive sagen, das tut sie ja. Also ist nicht sogar die Sequenz, ein guter Body ist harte Arbeit oder so und wer muss pushen? So, was ich darin lese, ist diese Erzählung, die man in Social Media, wir haben ja vorhin über die Influencer auch gesprochen, wenn man sich denn nur anstrengt, dann wird man was sozusagen. Das ist ja so ein Narrativ, das in Social Media da ist. Stefan hat das ja nicht ganz zu Unrecht auch als neoliberal kritisiert. Und es gibt dieses Grundbild in Social Media, gerade in Instagram und auch in dieser Shirin David Bubble, dass man sozusagen nur sozusagen ein Fitness-Sport-Ich haben muss und dann ist man auch attraktiv und dann gucken alle im Jimmy, wie sie da singt, einem nach. Und ich glaube, dass das etwas ist, was zumindest in der Social-Media-Welt Menschen als einen Teil ihrer Persönlichkeit einordnen und sagen, naja, ein bisschen will ich auch sportlich sein. Und durch diese Ironisierung nehmen sie das aber nicht ganz so ernst und es ist nicht ganz so frauenverachtend, reduzierend, wie es denn wäre, wenn es 1:1 ist. Und das ist, glaube ich, jetzt eher auf der Rezipientenseite gelesen, dass man das so wahrnimmt. Wie sie das meint, dafür bin ich mit dem Gesamtwerk von Shirin David, glaube ich, nicht ausreichend vertraut. Aber ich glaube, es gibt eine Kategorie, eine Lesart davon, dass Leute sagen, ja stimmt, so ein Teil von mir ist empfänglich für diesen neoliberalen Fitnessdiskurs und ich nehme das auf, indem ich es leicht ironisiert bin mit meinem Matcha Latte zu spät zum Pilates singe.
Ja, wir haben hier im Übrigen auch diesen Ausschnitt, wo es, glaube ich, genau um das geht, was du gerade gesagt hast. Wir hören mal rein.
Atme ein, atme aus. Das war noch nicht genug. Push it. Tiefer, komm noch zwei. Gib nicht auf. Verdammt, du machst es gut. Push it, Tiger. Du willst ein Buddy? Dann musst du pushen. Bist du ein Hardy? Werden sie gucken.
Genau, also da steckt also auch dieser neoliberale Fitness-Gedanke hinter, könnte man sagen. Aber ich habe mich auch gefragt, wenige wissen zum Beispiel, dass sie auch eine umfassende musikalische Ausbildung erhalten hat. Also sie hat Klavier, Geige und Oboe gespielt, war im Ballettunterricht und war an der Jugendopernakademie Hamburg. Warum nicht diese Talente betonen? Warum dieses ironisierende, dann gleichzeitig aber doch wieder neoliberale Fitnessgetue?
Ja, aber was wäre denn umgekehrt, wenn man jetzt irgendwie einen langsamen, schläfrigen Song machen würde, der nur sagt, ah, bleib einfach liegen, mach gar nichts mehr. Das wird mich privat noch viel, viel müder machen oder wütender oder trotziger machen. Also es ist ja schon, wir alle brauchen ja irgendwie auch so Durchhaltehymnen, weil das Leben total anstrengend ist. Und wenn das halt der Song mit dem treibenden Beat ist, der mich durch meine Trainingseinheit peitscht, dann nehme ich den doch gerne. Ich komme halt nur nicht mit den Lyrics klar. Ich habe letztes Jahr eine Serie geguckt, die so halb gut war, Physical auf Apple TV Plus. Da geht es um eine Frau in den 80ern, die irgendwie eine Essstörung hat und sich überhaupt nicht wohlfühlt und sich total hasst. Und die Ehe klappt nicht richtig und die entdeckt Aerobic für sich. Und da war es auch so, dass die Folgen halt schöner wurden, je mehr sie halt wenigstens in dieser Aerobic-Dimension so ein bisschen vorangekommen ist. Und natürlich dachte man die ganze Zeit so, nee, das ist nicht die Lösung. Du musst nicht schlanker werden, du musst nicht mehr trainieren, du musst kein Aerobic-Imperium aufbauen, sondern du musst ganz andere Sachen machen, ganz andere Prioritäten setzen. Aber zumindest ist es halt irgendwie in Kämpfen und kämpfen müssen wir ja alle. Also ja.
Durchhaltevermögen, Selbstoptimierungswahn. Mhm. Was würdest du denn jetzt abschließend, Dirk, dazu noch sagen wollen?
Ich finde diese, weil wir diese Sequenz gerade gehört haben und spätestens an dem Punkt, wo sie den Tiger erwähnt, ist ja klar, dass das nicht 1:1 zu lesen ist. Und da ist mir gerade aufgefallen, dass Eye of the Tiger aber ja doch 1:1 männlich gelesen war. Und dass es ja vielleicht ganz nett ist und um deine Frage vom Anfang zu beantworten, vielleicht sogar ein Schritt feministischen Empowerments ist, sich diesen Teil aus dieser Rocky Balboa-Welt, wo Menschen Treppen hochrennen und schwitzen und stark sind, sich den anders zurückzuholen. Und da würde ich einen Fortschritt erkennen, wenn es ein Augenzwinkern dabei ist. Weil in diesen Rocky-Filmen, also sehe ich dieses Augenzwinkern nur, wenn jemand mal was aufs Auge gekriegt hat.
Und für mehr Kompressorinhalte folgen Sie uns, sonst folgen wir Ihnen.